Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Seit kurzem sind wir für euch auch mit einem Video-Interview im Netz. Dieses ist für euch kostenlos. Wer die Mein Herz bellt noch nicht kennt, dem stelle ich sie gerne kurz vor. Die Mein Herz bellt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir laden Fachleute rund um den Hundesektor ein und quetschen Sie aus, was das Zeug hält. Heute haben wir die Tierfotografin Nadine Golomb zu einem Gespräch eingeladen. Hallo Nadine, schön, dass du dir Zeit für uns genommen hast.
Hallo Anja, mache ich sehr gerne. Und das Schöne ist ja wirklich, wir sehen uns. Ich darf kurz winken und ja.
Klasse. Genau. Liebes, magst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen?
Gerne. Klar, Namen hast du schon gesagt, Nadine Golomb. Hauptsächlich in der Tierfotografie aktiv, mit ganz viel Herz, Seele, Leib, allem, was dazugehört. Ich wohne zwischen Ruhrgebiet und Münsterland im Kreis Recklinghausen. Bei uns streiten sich tatsächlich die Geister, ob wir Ruhrgebiet, ob wir Münsterland sind. Der nördliche Teil des Kreises ist Münsterland, der südliche ist Ruhrgebiet. Ich suche es mir immer aus. Ich wohne also genau dazwischen, mitten in NRW und bin dort auch meistens im Einsatz in Sachen Tierfotografie, hauptsächlich Hunde und Pferde. Ab und zu auch mal was Kleineres an Nagern oder Katzen oder sowas. Und genau, da bin ich aktiv mit Herz, Leib, Seele und allem, was dazu gehört.
Das ist schön. Wie bist du denn zur Tierfotografie überhaupt gekommen?
Eigentlich, glaube ich, gab es da sogar keinen direkten Weg. Also ich bin so ein kreativer Mensch. Ich tobe mich gerne kreativ aus. Früher habe ich sehr viel gemalt und ja, die Fotografie war immer so ein bisschen, ach ja, ist so eine kleine Taschenkamera, mit der bin ich losgezogen und habe fotografiert und ja, habe da immer Freude dran gehabt, so kreativ zu arbeiten, so Ideen umzusetzen. Und die Tiere, also ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, wo mir Tiere nicht irgendwo wichtig waren. Also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich liebe Tiere, Pferde, Hunde. Ich bin immer noch so ein Pferdemädchen durch und durch. Und ja, und irgendwie kam dann so dieser Zusammenschluss aus, mach doch das Kreative mit der Kamera zusammen mit dem Tier. Und dann stimmt, das ist es. Und das mache ich jetzt seit rund 11 Jahren und bin da. Ja, eigentlich gab es gar nicht so einen Klick, dass ich angefangen habe, sondern es war so, ich bin da so...
Eine Entwicklung.
Genau. Einfach rein, was heißt einfach, aber irgendwo reingewachsen, kann man so sagen. Das ist so mit mir zusammengewachsen.
Ja. Ja, du bist jetzt ja schon eine ganze Zeit in dem Sektor, sage ich mal, unterwegs. Jetzt weiß jeder, Kameras, Objektive und alles, was da so zugehört, ist ja schon recht, ich sage jetzt mal, hochpreisig. Was würdest du denn unseren Zuschauern empfehlen, wenn die sagen, ja, ich könnte mir das vorstellen, aber ich möchte jetzt nicht direkt, keine Ahnung, 5.000 Euro ausgeben?
Kann ich verstehen. Also es ist natürlich eine Hausnummer für erstmal, wo man vielleicht mal hobbymäßig mit anfängt. Also ich hatte jetzt ja gerade kurz gesagt, ich habe damals mit so einer kleinen Kompaktkamera angefangen. Viele heute fotografieren mit dem Handy und wer dann sagt, mir fehlen einfach die Möglichkeiten, ich möchte auch so ein Objektiv haben, wo ich so einen schönen unscharfen Hintergrund und sowas bekomme. Ganz ehrlich, ich habe damals gekauft, ich habe eine kleine Sony oder schon eine größere Sony Spiegelreflexkamera mit Objektiv, die mir damals gebraucht gekauft, weil ich einfach sagte, ich weiß nicht, bleibe ich dabei mit diesem großen Gerät und ich empfehle es auch wirklich nach wie vor. Ich habe auch schon ganz viele Leute gehabt, die habe ich gefragt, kannst du nicht mal gucken, wäre das was für mich? Und haben mir dann konkret die Angebote gezeigt. Oft kennt man auch wen kennt, der was anbietet. Und dass man da gerade auch in Zeiten des Internets, wo es vielleicht auch nicht jeder so ernst und ehrlich meint, dass man sich da einfach mal austauscht und sagt, ist der Preis gerechtfertigt, den er da nimmt? Ist das alles sicher? Und also da stehe ich auch immer gerne zur Verfügung, aber wie gesagt, ich kann wirklich empfehlen, gebraucht zu kaufen, entweder mich fragen oder jemand aus dem Freundeskreis, guck mal, kannst du mal schauen, ist es gerechtfertigt und sowas und da macht man, finde ich, nichts verkehrt mit. Ich bin da auch nie mit auf die Nase gefallen, also habe nie irgendwo, dass ich sage, ich habe Schund bekommen oder sonst was und bin da wirklich sehr, sehr gut mitgefahren.
Das heißt, deine erste Ausstattung war tatsächlich eine, ich sage jetzt mal, gebrauchte Kamera, die du gebraucht, gekauft hast. Ich frage deshalb, weil es ja so oft gesagt wird, ja, man braucht schon das entsprechende Equipment, um sehr gute Aufnahmen zu machen. Wenn ich jetzt eine gebrauchte Kamera kaufe, die, keine Ahnung, aber schon deutlich günstiger ist als eben ein top neues Modell, habe ich denn auch mit einer gebrauchten Kamera die Chance, hochwertige, was heißt hochwertige, nein, einfach schöne Aufnahmen zu machen? Oder sagst du, nee, dann muss aber schon direkt der Rolls-Royce vor der Türe stehen, im Kameraformat.
Ich verstehe, was du meinst. Nein, also auf gar keinen Fall. Also es ist tatsächlich so, ich bin so ein Verfechter der Aussage, der Mensch macht das Foto, nicht die Kamera. Und es mag sein, dass eine sehr hochwertige, sehr teure Ausrüstung einem das Leben etwas leichter macht, dass man vielleicht auch weniger Bilder dabei hat, die vielleicht nicht gelungen sind. Heißt im Umkehrschluss aber auch, bekomme auch mit einer günstigen Ausrüstung, mit einer günstigen Kamera gebraucht, mit einem gebrauchten Objektiv, bekomme ich tolle Bilder hin. Und jetzt hoffe ich, dass es funktioniert. Ich habe nämlich, damit ich das zeigen kann, hatte ich hier mal was rausgesucht. Muss ja eben mein Tablet aktivieren und dann kann ich das nämlich auch mal zeigen.
Ja.
So. Jetzt hoffe ich mal, dass sich das kippt, genau. Und zwar ist das ein Bild, das habe ich gemacht im Juli 2010. Also sprich, das wird jetzt auch 10 Jahre alt, das Bild. Ja. Und das ist tatsächlich mit einer ganz kleinen, einfachen Spiegelreflexkamera entstanden. So wirklich damals relativ noch am Anfang. Also die Kamera habe ich gekauft vor 11 Jahren. Da war die mit Sicherheit...
Gebraucht gekauft? Also wie hast du gebraucht gekauft?
Aha, okay. Genau, ich hatte die, also wie gesagt, vor 10, 11 Jahren gebraucht, gekauft und muss dann dazu sagen, ich hatte mir dann etwas später ein Objektiv, was so speziell für die Pferdefotografie geeignet ist, ebenfalls gebraucht dazu gekauft. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so direkt sagen darf. Ich glaube, ich war damals bei einem Wert der Ausrüstung vielleicht so von maximal 600 Euro, wobei wirklich 80% auf das Objektiv gefallen sind von den Kosten. Und ich hoffe, das klappt jetzt, wenn ich das so drehe.
Vielleicht etwas höher. Ja, genau. Ja.
Das ein
Haflinger.
Genau. Das ist ein Haflinger. Ein Haflingerhengst.
Ja.
Astrobin. Wie ich schon dachte, es ist nicht die Kamera, die das Bild macht, sondern der Mensch. Und die Kamera, die kommt aus dem Laden, die ist so programmiert oder wie auch immer man das nennen will, der Mensch muss es lernen. Und ich war damals, habe ich mich natürlich auch weitergebildet, um einfach zu wissen, wie gehe ich jetzt hier mit diesem technischen kleinen Wunderwerk von Kamera um und habe diverse Seminare besucht. Und ich muss das jetzt auch dazu sagen, das ist bei einem Seminar mit der Gabriele Boisel damals entstanden. Ich habe mir damals einen großen Traum erfüllt, das Seminar im Ponypark Padenstedt zu besuchen. Da stand ich wirklich mit meiner Ausrüstung, also ich glaube, ich hatte so mit das wenigste an Ausrüstung im Vergleich. Und dann standen wir auf dieser Wiese und Gabriele hatte das toll organisiert, dass dieser Haflingerhengst da um uns herum galoppierte. Und dann hatte ich wirklich, ja, es war auch viel Glück dabei, natürlich die Kameraeinstellungen passten, dass er da diesen Bogen galoppiert ist und so ein bisschen den Kopf so in meine Richtung gewandt hat. Und was in der Pferdefotografie, ich zeige das nochmal einmal, was in der Pferdefotografie natürlich tatsächlich auch so ein bisschen immer gewollt ist, möchte so ein bisschen, ne, dass der nicht unbedingt gerade...
Man muss das höher halten, höher und ein bisschen, ja, jetzt perfekt, so ist perfekt.
Super, man möchte natürlich nicht, dass er irgendwie auf dem Vorderbein gerade landet beim Foto, sondern man möchte so ein bisschen so eine Bergauf-Tendenz haben.
Okay.
Ich habe hier die wehende Mähne dabei, ich habe irgendwie den Kontakt zum Pferd, dadurch, dass er auch gerade in dem Moment so zu...
Ja, er schaut dich direkt an, ne?
Er schaut mich direkt an und man muss sich das vorstellen, das war ein Foto während des Workshops, ich glaube, wir haben da mit 14, 15 Leuten gestanden und ich meine, die standen natürlich rechts und links neben mir und
ja,
er guckte und ich hatte in diesem Moment, und das ist so das, was für mich auch ein besonderes Foto ausmacht, ich hatte gerade diesen Kontakt zu ihm.
Ja.
Und das ist... das macht keinen Unterschied. Wenn ich den Kontakt nicht habe, wenn dieses Gefühl in dem Moment nicht stimmt, ist das egal, ob ich eine Ausrüstung im Wert von 500 oder von 5.000 Euro in der Hand habe.
Ja.
Und das ist so, also das ist wirklich ein Bild, ich lege das mal wieder an die Seite, das ist wirklich ein Bild, wo ich sage, ich bin da so stolz drauf, weil es mir einfach gezeigt hat, dass ich auch mit einer kleinen Einsteigerausrüstung was erreichen kann und mich dann damit weiterarbeiten kann. Und gerade wenn man noch im Hobbybereich oder im Findungsbereich unterwegs ist,
ja,
wo man nicht professionell Druck dahinter hat, oh, ich muss jetzt aber hier abliefern, fototechnisch, ganz ehrlich, ausprobieren, wenn es nichts geworden ist, das Bild, weil die Kamera vielleicht doch zu langsam war, der Fokus nicht schnell genug gegriffen hat oder es zu dunkel, zu hell ist oder sonst was, dann macht man es einfach nochmal. Das, das ist ja das schön Entspannte, wenn man wirklich sagt, ich guck mal, ich steige da mal ein, macht man es nochmal. Und man sollte wirklich einer gebrauchten Kamera an der Stelle eine Chance geben. Es macht einem selber, glaube ich, auch ein gutes Gefühl, weil man nicht viel Geld in die Hand genommen hat und feststellt, war doch nicht so meins.
Jetzt haben wir ja in der heutigen Zeit fast jeder ein Handy. Du lächelst schon. Ja. Also ganz ehrlich, so eine Kamera mit Objektiv und Rucksack womöglich noch, das wiegt, das ist schon was, was man in Anführungsstrichen mit sich trägt. Mein Handy habe ich eigentlich immer in meinem Brustbeutel, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe. Kann man damit vielleicht auch schon ein bisschen was machen?
Das geht mit Sicherheit. Also jetzt sind wir, ich glaube, wir Tierfotografen haben es da relativ schwer.
Weil ich würde ja nur fragen, weil ich bin mir sicher, die Zuschauer wüssten das gerne, ob sie mit ihrem Handy auch was reißen können.
Also es geht mit dem Handy. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe auch genau aus den genannt hast, auch nicht immer die Kamera dabei, weil die wiegt natürlich, sag mal, die Kamera, die ich jetzt habe mit dem Objektiv, boah, was hat die so, 3,5, 4 Kilo hat die mit Sicherheit. Und die möchte man nicht, gerade wenn es vielleicht ein bisschen wärmer draußen ist, man möchte die nicht immer mitschleppen.
Ja.
Ich mache auch Handyfotos, ja, weil ich selber auch einen kleinen Hund habe, meinen Cup. Ich möchte natürlich die Erinnerung festhalten. Aber ich mache mittlerweile deutliche Unterschiede, fotografiere ich oder knipse ich. Und knipsen tue ich mit dem Handy. Ganz ehrlich, ist auch überhaupt nichts dabei, zu sagen, ich habe das ganze Handy voll Hundefotos. Ja, kenne ich, habe ich auch. aber es ist was anderes, ob man mit dem Handy oder mit der großen Kamera fotografiert. Ich finde, es spricht überhaupt nichts dagegen, mit dem Handy Fotos zu machen für Erinnerungen. Gerade wenn der Hund sich vielleicht auf dem Schoß zusammengerollt hat, gerne Fotos machen. Wo ich wirklich, was ich nicht hinbekomme, ist Hund in Bewegung mit dem Handy. Lasse ich mir gerne zeigen, aber ich scheitere daran.
Ich mache dann immer Videos.
Genau, das ist super. Für Videos finde ich das Handy noch besser als für Fotos. Ich bin ganz ehrlich, also wenn ich wirklich diese Fotos haben will, die ich mir vielleicht an die Wand hänge von meinem Hund, von meinem Pferd, braucht es eine große Kamera.
Ja. Aber wahrscheinlich wegen der Qualität.
Genau.
Also der Bildqualität, sage ich jetzt mal.
Genau. Und gerne dann zu zweit sein. Ja, ich als Fotograf mit dem Hundebesitzer oder der Hundebesitzer sagt, ich suche meinen Helfer, ich möchte meinen Hund mal selber fotografieren. Es ist immer gut, wenn dann noch ein zweiter dabei ist, dass ich mich auch so ein bisschen, dass ich Distanz aufbauen kann. Ich bin auch mit so einer Kamera ja weiter weg. Meistens mit so einem größeren Objektiv, also so 3, 4, 5 Meter bin ich normalerweise weg vom Hund. Empfinden die meisten Hunde auch angenehmer, als wenn man den wirklich so auf der Nase, also selbst mein Cup, der gerne fotografiert wird mit der großen Kamera, der sagt dann, naja, bin ich jetzt hier gut gelaufen, habe ich das gut gemacht, sagt, wenn ich das Handy raushole, oh nee. also die wissen teilweise wirklich diese Distanz zu schätzen. Die sehen auch mehr von einem, als wenn man das Handy direkt vorm Gesicht hat. Und ja, es gibt tolle Handyfotos, überhaupt gar keine Frage. Aber wenn es wirklich das Wandbild sein soll, würde ich schon, alleine schon, um so ein bisschen unscharfen Hintergrund und sowas zu bekommen, das bekommen die Handys in meinen Augen mit einfachen Mitteln nicht so gut hin.
Das heißt, also wenn wir jetzt schon mal, wir haben jetzt gerade über das Equipment gesprochen, wenn man jetzt schon ein bisschen Geld in die Hand doch genommen hat, hörte sich das jetzt für mich so an, man geht nicht einfach los und fotografiert, sondern das kam jetzt bei mir so an, dass du die Shootings tatsächlich ja planst oder strukturierst. Also du planst sie tatsächlich. Was habe ich mir denn dann darunter vorzustellen? Also ich gehe mit meinen Hunden raus, habe die Kamera, also die Klingeling-Kamera, die Handykamera dabei, macht Klick und wenn du halt das Richtige, also zu einem Shooting gehst, dann ist das durchstrukturiert, durchgeplant. Von A bis Aha, was machst du da genau?
Genau, also ich plane schon sehr genau. Also ich plane vielleicht nicht von A bis Z, aber ich überspringe zwischendurch was. Also ich lass mir Luft, um Mensch und Tier auf mich wirken zu lassen. Aber was zum Beispiel für mich als Fotografen ausschlaggebend ist, so banal sich das manchmal an, ist tatsächlich das Licht. Ich brauche gutes Licht zum Fotografieren. Das heißt, ich muss tatsächlich schon in der Planung überlegen, um wie viel Uhr gehen wir los?
Was meinst du mit wie viel Uhr?
Also ich fotografiere gerne so in den ersten, je nachdem, also wenn ich viel Sonne habe, bin ich gerne in der ersten Stunde des Tageslichtes durch.
Wann stehst du denn dann auf?
Also mir ist es schon passiert, dass ich tatsächlich mal an einem Mai-Morgen um 5 Uhr in einer Pferdewiese gestanden habe. Ja, man muss seinen Job dafür lieben.
Ja, ich nehme das jetzt mal so zur Kenntnis.
Und ich gehe auch mit einer anderen Anspannung dann da dran, weil ich bin dann echt so strukturierter. Für mich ist dann auch, ich habe dann auch eine Erwartungshaltung an mich. Ich möchte gute Fotos abliefern und dann stehe ich halt auch einfach früh auf. Dann muss ich halt
auch. Und der Besitzer, der Hundebesitzer oder Pferdebesitzer müsste ja dann auch.
Genau. Ich appelliere immer an die Leute, die mit dem Shooting liebäugeln, dass sie das bitte nicht unbedingt in den Hochsommer legen sollen, weil dann tatsächlich die Tage am frühesten losgehen. Also
ach so.
Ich persönlich finde immer unter anderem. Ich finde immer ganz toll, wenn man so im April, Mai loszieht. Da kann man sich um 8 Uhr treffen oder um 7:30. Das ist eine humane Zeit, denke ich.
Ja, ja.
Und um die Zeit schaffen wir es meistens aus dem Bett. Und wenn ich jetzt in den Juli, August hineingehe, dann muss ich um 5 Uhr schon fast fertig sein mit dem Fotoshooting.
Ja, verstehe.
Und es ist natürlich dementsprechend auch sehr warm. Das heißt, ich kann auch nicht sagen, ich fange grundsätzlich um 8 Uhr an zu fotografieren. Das ist im Hochsommer ist es 8 Uhr morgens, also es ist im Hochsommer zu spät, im Winter zu früh. Das heißt, ich muss wirklich individuell planen. Welche Jahreszeit habe ich? Also mir ist es auch schon passiert, dass wenn Shooting jetzt zum Beispiel länger im Voraus gebucht worden ist, dass ich dann wirklich geguckt habe, boah, ich muss mal gucken, in 4 Wochen, wann geht da ungefähr die Sonne auf? Wann können wir starten? Das plane ich mit ein. Natürlich kann ich nicht 4 Wochen im Voraus das Wetter planen.
Das wäre schön.
Ja, das wäre natürlich toll. Ich mache dann teilweise wirklich Ausweichtermin, dass ich sage, wir müssen gucken. Also mir ist auch schon passiert, dass ich mit jemandem dann am Abend vorher telefoniert habe, sollen wir es morgen wagen? Wetterprognose ist gerade so und so und so und so. Und ich fotografiere auch nicht gerne bei grellem Licht, weil dann der Hund einfach, der blinzelt in die Sonne oder das Pferd blinzelt in die Sonne. Die sind einfach so grell ausgeleuchtet. Ich habe einfach kein schönes, weiches Licht, sondern es knallt im wahrsten Sinne des Wortes auf das Tier hinunter. Da muss ich dann auch wieder gucken. Sagt vielleicht der Wetterbericht, oh, so die eine oder andere Wolke ist mal da. Ziehe ich das in meine Planung mit ein. Dann, was viele auch nicht wissen, und ich frage immer danach, sag, welche Farbe hat denn dein Tier? Und dann fragen die Leute, ja so und so, aber warum? Wenn wir jetzt unser Shooting geplant haben und es ist relativ bewölkt, wo ich bei einem weißen Hund sagen würde, perfekt, es ist nicht so, dass ich da nur irgendwas Helles, Weißes, Leuchtendes habe, weil die Sonne das komplett ausleuchtet. Also ich sage, super. Kommst du aber mit einem schwarzen Hund zu mir und ich habe ganz wenig Sonne, dann kann es passieren, dass ich sage, mir fehlt das Licht, um Zeichnung ins Fell deines Hundes zu bekommen. Das zum Beispiel gehört zur Planung. Ich frage auch gerne so ein paar Dinge über das Tier selber, weil mir die Verbindung zwischen Mensch und seinem Hund, Pferd, Katze immer wichtig ist. Ich frage dann so ein bisschen. Ich möchte dann gerne so ein bisschen was wissen. Wie lange kennt ihr euch? Also wann ist dein Hund bei dir? Was macht dein Hund aus? Was macht dein Pferd aus? Bezieh das mit ein. Und Das ist dieses Persönliche, was geplant wird. Was noch mit dazu kommt, wo gehen wir hin? Ne? Ist es ein Pferd? Ja,
dachte ich, jetzt raus in die Natur.
Wenn es zum Beispiel so ist, ich habe da eine ganz tolle Stelle, da gehe ich hin. Ich sag mal, deinen Hund, den packst du ja einfach ins Auto.
Ja.
Und das Pferd hat da meistens Schwierigkeiten mit.
Ach so. Ne? Gibt es keine Pferdebox im Auto?
Also doch, gibt es, aber die hängst du hinten dran.
Ja, oder so. Ne? Aber ich glaube, das ist ein größerer Aufwand, als wenn ich meine...
Ja, okay. Genau. Das heißt, da muss dann geplant werden. Es gibt durchaus Pferdebesitzer, die sagen, ich habe da letztlich so und so was gesehen. Das möchte ich.
Und dann fahren die mit dem Pferd?
Genau. Dann fährt man mit dem Pferd dahin. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, schmeiß doch einen Sattel drauf und reite. Rein theoretisch möglich. Muss ich wieder aber überlegen, ist es warm? Hat das Pferd vielleicht von dem Sattel so Schweißflecken dann auf dem Rücken, wenn die am Shootingort ankommen?
Ach Gott.
Es sind Bilder gewünscht, die das Pferd quasi so
nackig zeigen.
Ja,
okay, verstehe.
Und sowas muss ich alles berücksichtigen. Und deswegen ist mir so eine Planung eben auch sehr, sehr wichtig. Meistens ist es so von, ich habe eine ungefähre Vorstellung, ich weiß, was der Tierbesitzer haben möchte. Wir wissen, wir treffen uns dann dort zu dieser Uhrzeit. Alles andere lasse ich oft auf mich zukommen. Klar, ich habe im Hinterkopf, habe ich jetzt einen älteren Hund, der vielleicht nicht mehr ganz so agil ist. Oder habe ich einen jungen Hund, den wir erstmal auch ein bisschen rennen lassen müssen, der dann auch wieder eine Pause braucht. Das sind Rahmendaten, die habe ich abgespeichert und mache das mittlerweile auch schon im Shooting selber dann automatisch, dass ich dann so ein bisschen gucke. Aber ich merke doch, dass mir die Vorbereitung, dieses Überlegen, wann, wo, wie, warum, weshalb, hilft, das Shooting entspannter ablaufen zu lassen, ganz genau.
Du hattest jetzt vorhin mal gesagt, deswegen greife ich da mal direkt drauf ein, Hund, Katze, Maus, Pferd. Ich meine mich sogar erinnern zu können, dass ich von dir auch mal Naga-Fotos im Internet gesehen habe. Ich glaube, Chinchillas, glaube ich, waren das. Das heißt, du bist ja eine Tierfotografin. Das heißt, du fotografierst auch Hund, Katze, Maus, Hamster, Chinchilla und eine Boa Constrictor, sage ich jetzt einfach mal.
Kein Problem.
Okay, aber das, denke ich, ist dann schon, ja, wie soll ich das sagen, anders. Also ist es was anderes wahrscheinlich, wenn du einen Hund vor der Kamera hast, dann hast du eine Katze vielleicht vor der Kamera, ein Pferd. Das musst du ja wahrscheinlich dann anders planen oder läuft das eigentlich alles so immer nach gleichem Rhythmus ab? Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen.
Ich glaube gar nicht. Ich glaube, nicht mal zwei Hundefotos laufen nach dem gleichen Schema ab. Ich glaube, es ist wirklich immer anders. Und es gibt durchaus auch Tiere. Also, ja, es ist richtig. Ich habe selber früher Chinchillas gehabt. Die habe ich bisher, also Chinchillas tatsächlich nur drinnen fotografiert, dass wir so ein kleines Studio aufgebaut haben. Ich fotografiere auch sehr gerne zum Beispiel mit dem vorhandenen Licht, dass man versucht, in der Wohnung zu fotografieren. Vielleicht hat man irgendwo Terrassenfenster, die so bis zum Boden gehen, dass so ein Licht einfällt. Oder einfach, die Räume sind generell sehr hell, es fällt schönes Licht ein. Die Katze liegt da gerne auf dem Sofa oder auf dem Kratzbaum. Und dann haben wir den Kratzbaum auch schon mal so ein bisschen verrückt, dass wir im wahrsten Sinne des Wortes Katze ins rechte Licht gerückt haben.
Okay.
Das geht also auch. Bei wirklich Nagern und sowas, muss ich sagen, war ich bisher dann nur drinnen. Dass wir dann drinnen bei vorhandenem Licht fotografiert haben oder eine kleine Lampe drüber gestellt haben. Also gerade Chinchillas lassen sich auch nicht hinsetzen und sagen, sitz, bleib, Platz, mach und tu. Sondern die sitzen und eine Sekunde später
sind die wieder weg.
Ja, und da bin ich dann natürlich froh, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, wo ich weiß, okay, das Chinchillachen ist jetzt weggelaufen, aber das ist da irgendwo in der Ecke und kann auch nicht weg.
Es ist also gesichert sozusagen.
Genau, safety first, definitiv.
Ja.
Sag mal, bei Katzen ist es komplett unterschiedlich. Also ich habe schon Katzen gehabt, da sind wir echt dann mit in den Garten gegangen, weil die das gewohnt sind, weil die auch nicht die Tendenz hatten, wegzulaufen. Also Katzen sowohl im Garten, manche haben auch extra einen katzensicheren Garten oder sowas, da kann man dann reingehen. Hunde, genauso wie die Katze, geht drin und draußen. Also auch wenn der Hund sich jetzt auch natürlich im Licht aufs Sofa flätzt, ins Körbchen flätzt, Das geht auch. Also ich stimme es wirklich, je nachdem, entweder direkt auf, was ist es für ein Tier, stimme ab, oder was möchte der Besitzer, weil einfach beides möglich ist. Er sagt, ja, ich hätte gerne meinen Hund draußen auf der Wiese und anschließend, wer sich auf die Couch legt.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, du fährst einmal zu den Leuten, wenn sie das möchten, direkt nach Hause, oder du triffst dich mit denen an einer verabredeten Stelle, ich sage jetzt mal in der freien Natur. So, also ein Pferd ist ja selten zu Hause, also wenn, wäre das wahrscheinlich dann im Pferdestall, wo du dann hinfahren würdest. Ich könnte mir jetzt vorstellen, weil du es auch schon sagtest, ein alter, kranker Hund, das ist vielleicht ein Problem, dann mit dem noch irgendwo hinzufahren. Oder vielleicht ein Hund, der wirklich gar nicht gerne rausgeht, weil er irgendwelche anderen Probleme hat. Das heißt, dann sagst du, pass mal auf, ist gar kein Problem, ich komme zu dir nach Hause und wenn ich dich richtig verstanden habe, du bringst dann nicht diese großen Blitzapparate mit, sondern du fotografierst mit dem Licht, was die Leute sozusagen vor Ort haben.
Genau, genau so ist das. Ich hätte rein theoretisch Lampen, die ich mitbringen könnte. Mhm. Ist aber meist so, dass man, gerade wenn man es dann bei dem Tier zu Hause aufbaut, es ist auf einmal was anders. Die Tiere sind erstmal, gerade Katzen, die sagen dann erstmal, oh nee, ich bin erstmal weg. ich freue mich natürlich, wenn ich dann in eine Wohnung oder ein Haus komme, wo ich ein Tier fotografieren soll, dass ich da erstmal reinkommen kann, mich erstmal hinsetzen kann und das Tier erstmal gucken kann, wer ist das? Und je weniger ich an Aufwand mitbringe, also manchmal ist ja schon, Spaß das voll kurz an mit der Kamera, ich habe eigentlich so eine große Kameratasche, wo dann Kameraobjektiv und so drin ist, selbst die wird schon beäugt von vielen Katzen. Was bringt die da? Und da ist mir schon passiert, dass ich die wirklich im Flur habe stehen lassen und dann nur so die Kamera rausgenommen, die Kamera neben mich gelegt und erstmal gesessen habe und so, ich komme nur zum Kaffee trinken und die Katze dann gesagt hat, ach ja.
Ich komme nur zum Kaffee trinken.
Das ja, gut. Man muss Tieren wirklich klar machen, es ist überhaupt nichts Besonderes heute. Also die merken natürlich, die merken auch deine Anspannung. Wenn du, ich sag mal, du hast Katzen und sagst, Nadine, komm mal, ich möchte die hier im Wohnzimmer fotografiert haben. Und egal wie gut wir uns kennen, die Katzen merken erstmal, die Anja ist angespannt. Irgendwas ist heute anders. Also das merken die ja schon.
Und ja.
Selbst in den Fotoshootings, die merken das einfach. Und von daher bin ich immer so mein Teil an Anspannung zu Hause lassen kann.
Mhm.
Oder gar nicht erst entstehen lassen kann und dann fotografiere. Und das ist, du hast gerade gefragt, wenn jetzt ein Hund vielleicht nicht gern Auto fährt oder Stress damit hat.
Genau.
Ich komme total gerne in die gewohnte Umgebung. Es ist auch schon öfter vorgekommen, dass Hundebesitzer zu mir gesagt haben, ja, hier ist unsere Gassi-Runde. Das ist so was ganz Bestimmtes und hier der Baumstamm und so und so und so. Dann fahre ich dahin und dann laufe ich mit denen tatsächlich diese ganze Gassi-Runde, weil es oft für den Hund entspannter ist. Mhm. Der hat da seine Gassi-Runde. Das Einzige, was anders ist, das Frauchen so ein bisschen, irgendwas ist anders. Und da geht noch eine mit, die trägt so einen großen schwarzen Kasten.
Okay.
Und macht Fotos. Also es ist auch, wir haben es auch so gemacht, dass ich den Cup, also mein kleines Dackelchen, dann schon mitgenommen hatte. Je nachdem, wie dann der andere Hund so tickt. Und das greift auch wieder auf dieses Thema Planung zurück, weil ich sage, wie ist der Hund drauf? Soll ich den Cup mitbringen? Und Cup ist eher so einer, der ist so, der ist entspannt, der ist so, oh ja,
alles gut.
Alles gut. Und wenn dann jemand unsicher ist, hatte ich letztlich auch, habe ich, wobei das komme ich vielleicht später zu. Also es geht um Thema Tierschutz, da komme ich vielleicht später noch zu.
Ja.
Kann ich da gleich nochmal drauf eingehen.
Okay. Das hattest du vorhin mal gesagt, es gibt ja diese zwei Bereiche der Fotografie. Also einmal dieses Yippie-Yay, der Hund wetzt über die Wiese. Ja, das sind dann halt diese, ich sag jetzt mal, Flughunde. Ja, also oder wie der Astrobin, der da mehr oder weniger schon durch die Luft geflogen kommt, die Mähne schwingt und alles. Und dann gibt es ja auch die Fotos, ich sag mal, auf einer schönen Blumenwiese und nur der Hund ist scharf abgebildet und das restliche verschwimmt, sage ich jetzt mal so. Hast du da vielleicht einen Tipp für unsere Zuschauer, wenn die denn schon eine Digitalkamera haben, wie die vielleicht das ein oder andere Mal hinbekommen könnten, also was sie versuchen könnten, wenn sie sagen, ich wollte immer so ein schönes Bild auf besagter Blumenwiese oder ich wollte so gerne mal ein Bild, wo der Hund rennt, aber das wird alles nichts. Hast du da vielleicht einen Tipp, wie die das vielleicht in Zukunft besser hinkriegen können?
Ja, tatsächlich. Also es geht nicht ganz, ohne sich ein bisschen mit der Technik auseinanderzusetzen, beziehungsweise ich muss wissen, was ist eine Blende, was ist eine Brennweite. Ich muss so ein bisschen wissen, wie habe ich das einzusortieren. Ist einfach da, liegt daran, dass ich weiß, wenn ich meinem Objektiv sage, mach mal deine Blende ganz auf, lass ganz viel Licht rein, hat auf der anderen Seite den Umkehrschluss, ich habe nur einen kleinen Bereich in meinem Bild, der scharf ist. Mhm. Und das heißt, so bekomme ich dann natürlich das auch so hin, dass so der Hund scharf ist und der Hintergrund, der Vordergrund, wenn ich ihn habe, unscharf. Unscharf.
Mhm. Aber gewollt unscharf, sage ich.
Genau, gewollt. Also es ist natürlich so, ich fotografiere meistens so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich wirklich versuche, tatsächlich das Wichtige im Bild scharf abzubilden. Und das ist mein Hund, mein Pferd, meine Katze, mein anderes Tier. Das möchte ich scharf abgebildet haben. Das heißt, ich gucke schon, dass ich mit dieser sogenannten Offenblende arbeite. Wer sich jetzt schon mal die, also die stehen auf dem Objektiv vorne drauf. Da stehen dann immer so F und dann je nachdem, was man für ein Objektiv hat. Ich habe zum Beispiel eins, da steht F2,8 durch und sonst nichts. Das heißt, dieses Objektiv hat, egal wie ich zoome, eine maximal zu öffnende Blende von 2,8. Das ist bei einem großen Objektiv ist das schon eine Offenblende, was ordentliches, wo man auch viel Licht wirklich in das Objektiv reinholt. Es gibt auch Objektive, gerade günstigere Objektive, die haben dann zwei Zahlen, vielleicht 3,5 bis 5,6 oder sowas stehen. Mhm. Da wird man dann feststellen, wenn man ein bisschen mehr ranzoomt, wird diese Blende automatisch etwas größer. Also diese Zahl wird größer. Es ist, ich weiß nicht, wer es sich ausgedacht hat. Kleinere Blendenzahl heißt Blende weiter offen. Es ist nicht immer ganz nachvollziehbar. Also man muss so ein bisschen umgekehrt denken.
Okay. Also ganz einfach, also das kriege ich schon mit, ganz einfach ist es nicht. Und man muss das tatsächlich, also neben dem, ich sag mal, dem ganzen Plan, was du uns jetzt vorhin schon erzählt hast, man sollte auch, ich sag mal, seine Technik beherrschen.
Definitiv, vor allem das macht es einem leichter. Das, also es geht wirklich, es ist am Anfang, sitzt man da vorne, ich verstehe das nicht, was soll das? Und irgendwann hat man es aber so drin, dass ich muss mich selber bremsen, wenn ich das jemandem erkläre und ich sehe so lauter Fragezeichen in den Augen, nämlich, ah, du warst wieder zu schnell, ja, du hast die Zeiten vergessen, als du selber davor standest. Und da, weil mir mittlerweile ist mir das so in Flasch und Blut, weil ich einfach so, na klar, nehme ich eine 3-2er Blende und sowieso und sowieso. Und dann guckt mich mein Gegenüber an und sagt, du machst das schon.
Also das heißt,
ein bisschen sollte sein.
Also das heißt, eine gewisse Technik sollte, also Technikverständnis sollte da sein. Es geht also nicht, also es wäre jetzt schade, wenn man denkt, ich gehe raus und mache automatisch die schönsten Bilder, wenn ich nicht zumindest ein ich nenne es jetzt mal, Basiswissen der Technik habe, wie also diese Sachen, die du gerade erwähnt hast, sozusagen zusammenarbeiten.
Genau. Ich empfehle es, also die meisten, gerade ich sag mal, die Einstiegskameras im Bereich der Spiegelreflexkameras, die haben oft dann so ein Automatikprogramm, so ein Porträtprogramm. Kann man alles mal machen, ist auch völlig in Ordnung. Einfach sich die Bilder angucken, was macht was, was ist passiert. Und dann gibt es auch zum Lernen, gerade wenn vielleicht jemand, der es hier gerade sieht, ein Bild zu Hause hat, wo er sagt, boah, das finde ich so mega, ich weiß nicht mehr genau, was ich da eingestellt habe. mit der rechten Maustaste aufs Bild klicken unter Eigenschaften, die sogenannten EXIF-Daten. Da speichert, die meisten machen es automatisch, da speichert die Kamera in das Bild hinein, mit welcher Blende, mit welcher Brennweite, mit welcher ISO habe ich fotografiert. Und wenn ich mir dann diese Bilder angucke, die ich gemacht habe und einfach mal schaue, was hat denn, auch wenn es eher die Kamera war, die jetzt das Bild gemacht hat und weniger mein technisches Verständnis, kann ich doch zumindest bei der Kamera abgucken. Kann nächste Mal sagen, das will ich nochmal. Und ehe ich hier 10 Versuche mache, bis die Kamera das wieder gemacht hat, gehe ich doch hin und sage der Kamera, bitte mach das, mach das, mach das, mach das, mach das.
Und das heißt, ich gebe der Kamera das vor.
Genau, genau. Mhm. Schon wird es auch mehr das Bild des Menschen hinter der Kamera. Es gibt mit Sicherheit ganz viele tolle Bilder, die im Automatikmodus entstanden sind, wo aber so wenig eigene Kreativität des Menschen hinter der Kamera drin ist. Deswegen, Automatik ist auch toll mal zum Lernen und zu gucken, was passiert dann. Aber ich muss einfach wissen, wie spielen diese Dinge miteinander zusammen, um wirklich dann bewusst diese Fotos zu machen. Ich glaube, da fängt dann Fotografieren an, dass ich weiß, ich habe das ausgewählt und die Blende und die Brennweite und die Belichtungszeit und was alles dazugehört, um dieses Foto hinzubekommen. Und ich glaube, dass es da dann tatsächlich anfängt mit dem Fotografieren.
Das heißt, das eine hattest du jetzt Automatikbereich genannt und das andere ist dann der Nicht-Automatik-Bereich.
Richtig, richtig. Also wobei, es wäre ja schön, wenn es so einfach wäre. Es gibt jetzt nicht nur Automatik und manuell. Es gibt dazwischen auch noch Abstufungen. Ja, also okay. Gerade schon kurz gesagt, ich glaube, ich habe es noch nie ausprobiert, muss ich dazu sagen. Es gibt neben dem Automatikmodus auch so einen Sportmodus, so einen Porträtmodus, wo man der Kamera zum Beispiel sagen kann, was ich fotografiere, bewegt sich schnell.
Ja, macht Sinn, Sport.
Ja, funktioniert aber, also ich habe da noch kein Ergebnis gesehen, was jetzt wirklich so gut ist, als wenn ich der Kamera mit meinen Worten sage, du brauchst gar nicht wissen, was ich fotografiere, aber ich sage dir, es bewegt sich schnell. So. Und dann, und das sage ich der Kamera, indem ich zum Beispiel anderes, noch einen Wochenbereich damit einfließt, die Belichtungszeit entsprechend einstelle. Ich sage, du musst jetzt wirklich ganz kurz machen und dann hast du das Bild eingefroren und nicht. Und in der Zeit
ist der Hund danach da gegangen.
Genau. Der Hund springt dem Ball hinterher und ich mache Tag. Dann sehe ich so einen verwischten Streifen durchs Bild fliegen. Ja. Weil ich der Kamera zwar gesagt habe, ja, da ist ein Hund und die Kamera sagt, ja, warte, bewegt denn der sich so schnell? Der hätte sich jetzt ja auch langsamer bewegen können. Und dann sage ich, ich mache das schon.
Ich sag dir schon, ja. Was du fotografierst. Gut. Also wir haben jetzt gemerkt, es ist also eine Planung, sage ich mal, was ich an der Kamera einstelle, also wie ich meine Kamera sozusagen programmiere. Es ist eine Planung, das Shooting an sich, das heißt, der Besitzer des Tieres, was du fotografiert, wird mit ins Boot geholt. Es wird geguckt, ne, alles, was um den Fotoapparat drumherum ist, muss geplant werden. Dann findet das Fotoshooting statt und es ist ja jetzt schon alles geplant. Das heißt, wenn das Fotoshooting fertig ist, dann hast du, ich sage jetzt mal, 150 Aufnahmen gemacht und dann sind die Bilder auch fertig. Oder muss... Ja, weil du hast ja schon alles geplant.
Ja, tatsächlich ist es so, aber es wäre ja langweilig, wenn es dann zu Ende wäre. Nein, es ist also tatsächlich so, also früher ist man in die Dunkelkammer gegangen und hat die Negative entwickelt.
Und, weiß ich auch.
Genau, genau. Und was viele ja nicht wissen, also wer wirklich als Fotograf tatsächlich seine Bilder zu Hause entwickelt hat, der hat bestimmte Teile im Bild nochmal heller gemacht, nochmal dunkler gemacht. Das machen wir heute auch noch, nur halt digital. Ich fotografiere in sogenannten digitalen Negativen. Das heißt, die Bilder sind auf meiner Speicherkarte gelandet. Würde ich, also den meisten, denen ich die Karte dann geben würde, sagen, hier ist, der würde zu mir zurückgeben und sagen, da ist nichts drauf, ich kann das nicht lesen. Brauche spezielle Software tatsächlich, okay, um die Bilder dann zu entwickeln. Und also der Softwarehersteller spricht auch tatsächlich von einer Rohdatenentwicklung. Das heißt, also ich fasse tatsächlich die Bilder zu Hause am heimischen Computer alle nochmal einzeln an.
Das heißt, dein Computer ist jetzt das Labor?
Genau, genau, genau. Der Computer ist das Labor, der zumindest so weit geht, dass er eine Datei auf seinem Bildschirm projizieren kann, die perfekt bearbeitet ist, die super belichtet ist. Das kann er drucken, kann er noch nicht. Aber,
und Brötchen backen kann er noch nicht.
Genau, genau. Aber er kann zumindest die Datei so weit fertig machen, dass ich sage, so bitte drucken, bitte ins Fotolabor geben, zum Ausdrucken. Genau, das ist heute der Computer. Und es ist tatsächlich so, dass, also wenn ich nach Hause komme nach so einem Shooting, tatsächlich hier erstmal noch Arbeit habe. Es ist oft so, wir haben gerade das Thema Planung gehabt. Das nimmt natürlich einen großen Raum, einfach Zeit ein.
Genau.
Dann kommt das Shooting und dann kommt die Nachbearbeitung. Und es ist tatsächlich so, dass das Shooting selber, also dieses Zusammensein mit Hund, Mensch, Pferd, Mensch, also selber, ja, mit den geringsten Teil einnimmt. Von dem ganzen Prozess.
Aha. Das heißt, das, wo du eigentlich deine Tätigkeit, die Fotografie machst, das heißt, du hast die Kamera und fotografierst, das ist von dem gesamten Bereich eigentlich der kürzeste Teil.
Genau, genau. Das ist immer so, was der, wenn ich das jetzt mal so sage, was der Kunde am Ende sieht, das ist so, wie als wenn du ins Möbelhaus gehst und einen Schrank kaufst und sagst, ja, was ist doch jetzt nur ein Schrank? Das ist doch so. Und dann hat jemand gesessen, hat den geplant, dann hat jemand gesessen, hat den gebaut. Ne? Und ich weiß, das ist so viel drumherum und man selber sieht nur so
den Schrank. Davon,
ne? Okay. Und das ist also so, und es ist ja nicht so, dass diese Bilder, dass ich die hier zu Hause anfassen muss, weil die sonst alle so schlecht wären oder so. Die sind ja wirklich, ich sag mal, die sind fertig. Eigentlich mache ich auch nur Kleinigkeiten. Es ist zum Beispiel nicht mal so ein bisschen aufs Licht abgestimmt, jetzt so goldes Abendlicht oder war es so eher kühles Morgenlicht, wie ist die Fellfarbe des Hundes oder so. Es gibt ja diese Friesenpferde, diese schwarzen Pferde mit diesen Puscheln an den Beinen, dieser langen Mähne und so. Und jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel hingehst und das, du hast schön im Abendlicht fotografiert und der Friese sieht total schick braun aus. Du kannst das ausbrauen. Genau, weil das Abendlicht dann gerne schon mal das Fell so sehr bräunlich, sehr warm schimmern lässt.
Ja.
Da werden viele Pferdebesitzer sagen, so braun ist mein Pferd nicht, der ist schwarz.
Deswegen frag dich nämlich gerade.
Ja, und das ist also tatsächlich, also ganz viel Fellfarbe, also wie so eine Fellfarbe tatsächlich auf dem Bild aussieht, hängt von diesem, für die Fachleute, Weißabgleich ab. Also ich muss tatsächlich gucken, wie habe ich das Licht, was eingefallen ist beim Fotografieren, wie setze ich das auf dem Foto um? Und das ist zum Beispiel was ich bei digitalen Negativen, das kann ich im Nachhinein ändern. Also ich kann der Kamera vorher sagen, pass mal auf, mach das und das, wäre wieder ein Aspekt, den ich planen könnte. Aber ich sage, es ist egal, weil das kann ich hinterher noch anpassen, wenn ich wirklich das Tier dann live gesehen habe, das Licht live gesehen habe und gesehen habe, in welcher Farbe schimmert das Licht. Weil mein Auge macht das ja automatisch. Und ich gehe natürlich auch mit dem, was ich im Auge habe, gehe ich dann nach Hause und sage, der Hund sah so aus, das Pferd sah so aus. Und möchte dann natürlich auf meinem Monitor zu Hause das Licht auch wieder so interpretieren,
ja, verstehe,
dass das ausgegebene Foto auch wieder so nah an das Originaltier kommt.
Ja.
Das gehört zum Beispiel dazu. Dann gehe ich manchmal hin und sage, mir gefällt der Bildausschnitt noch nicht so ganz. Ich ändere den Bildausschnitt so ein bisschen. Das gehört in die Nachbearbeitung. Ich weiß da gar nicht, wo ich anfange, wo ich aufhören soll. Also es ist auch so.
Also es ist schon noch eine ganz schöne, schöne Arbeit, die der Kunde auf gut Deutsch gar nicht mitbekommt.
Genau, 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 genau. Und es ist also so, ich gehe auch durchaus hin in dem Fotoshooting und zeige meinem Kunden auf der Kamera dann, guck mal hier, da und da das Bild und so, die Kamera macht da selber, also das, was du auf dem Display der Kamera dann siehst, da hat die Kamera schon so ein bisschen gedreht und gemacht und sowas. Und dann sage ich aber trotzdem noch dazu, ja, hier der Teil wird hinterher noch ein bisschen heller, der Teil wird vielleicht noch ein bisschen dunkler. Und dann können wir ja noch einen Schritt weiter gehen. Ich sage mal, wir fotografieren draußen, Wald, Äste, Blätter, keine Ahnung was. Dann kann es auch schon mal sein, dass man sagen muss, boah, der Ast, der da ins Bild ragt, der ist irgendwie total blöd. Der passt da gar nicht hin. Da muss man da nochmal einen Ast wegnehmen. Weil man
In der Natur oder auf dem Bild? Den Ast wegnehmen.
Wenn ich es schaffe, nehme ich ihn vorher weg. Also, es ist tatsächlich ganz oft so, dass ich in dem Moment, weil es hört sich jetzt blöd an, aber ich beim Fotografieren, ich liege ganz oft auf dem Boden. Komme ich gleich nochmal zu, warum ich das tue. Ich liege oder sitze. Und bis ich dann aufgestanden bin, den Ast geholt habe, sagt der Hund schon wieder, ah, okay, ich bin morgen. Ne? So. Und das heißt, ich kann mir durch wenn ich das zu spät sehe, dass da was Störendes im Bild ist, kann ich mir auch einen Moment kaputt machen, weil ich zu aktiv werde in dem Moment. Ich ist natürlich wieder diese kleine Detailplanung dann wieder, dass ich sage, oh, setz mal den Hund genau zwischen diese beiden Bäume, das ist total toll. Und dann sagt der Hund, ey, geil, einen Meter weiter, hier ist aber schöner. Und ich denke, boah, der Hund guckt, sitzt perfekt, guckt total toll. Du willst jetzt nicht sagen, dass da gerade so ein störender Ast hinten ist. Fotografier's. Ich habe es auch schon gemacht, dass ich es fotografiert habe und dann den Ast weggenommen habe, nochmal fotografiert habe und dann hinterher festgestellt habe, nee, der erste Schuss war besser als der zweite.
Okay. Das heißt, es ist also auf jeden Fall noch jede Menge Nacharbeit.
Genau. Es ist wirklich, also die Nacharbeit ist, deswegen erzähle ich da auch gerade so viel drüber, weil ich möchte so gerne, dass das bewusst wird, dass es halt wirklich nicht klick, fertig, sondern es ist so, neben dem Herzblut, was so ein engagierter Fotograf da reinsteckt, steckt er auch tatsächlich Zeit rein, die man auch wirklich an der Uhr ablesen kann. Also so und so viel Zeit kostet in Anführungsstrichen mich das Bild jetzt. Und in jede Minute Bildbearbeitung fließt nochmal Herzblut ein. Das ist auch nicht irgendwie, dass ich sage, ach, egal, sondern tatsächlich, es ist Herzblut drin. Ich nehme auch ganz oft das vielleicht abschließend zur Bildbearbeitung. Ich nehme ganz oft die Stimmung aus dem Fotoshooting mit in meine Bildbearbeitung. Dass ich ganz viel, auch was das Licht angeht, bisschen wärmer, bisschen kühler. Also ich bearbeite am liebsten meine Fotos wirklich direkt nach dem Fotoshooting, wenn ich dieses Gefühl aus dem Fotoshooting noch in mir trage und sage, die müssen jetzt auf eine ganz bestimmte Art und Weise bearbeitet werden. Und das ist das, wo dann auch der Tierbesitzer hinterher sagt, genau das ist mein Hund, genau das ist mein Pferd, du hast das genau eingefangen. Und ich kann das auch nicht irgendwie erklären oder in Worte fassen, was ich da genau mache. Manchmal ist es so oft, kommt das so aus dem Gefühl, aus dem Herzen raus und das ist so der letzte Schliff, der so ein Bild hat. Und letztendlich bekommen die Bilder so auch so ein bisschen meinen eigenen Stil, weil wenn ich alles nur manuell oder automatisch über die Kamera machen lassen würde, dann würden wahrscheinlich die Bilder der meisten Fotografen sich extrem ähnlich sehen. Und ja, also die Bildbearbeitung ist nochmal wirklich eigentlich genauso in meinen Augen, ohne dass ich sage, ich habe schlecht fotografiert, ich muss die nachbearbeiten, sondern dieses letzte Schliff geben.
Ich würde sagen, das ist dann dieses, wie sagt man, Tüpfelchen auf dem I.
Genau. Das ist so wie, ja, ich glaube, Fotoshooting ohne Bildbearbeitung ist so wie Kochen ohne Gewürze. Ne? Aber schmeckt vielleicht nicht, weil Salz und Pfeffer fehlen. Ne?
Du hast jetzt gerade schon auch gesagt, du steckst, du hast uns so schön gesagt, Herzblut mit da rein. Und du bist ja jetzt schon über 10 Jahre, glaube ich, in dem Bereich Tierfotografie unterwegs. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Tiere du schon vor der Kamera hattest, aber gibt es vielleicht ein oder zwei Shootings, wo du sagst, die werde ich mein Lebtag nicht vergessen? Da denke ich vielleicht noch heute dran zurück, obwohl die schon, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8 Jahre vorbei sind. Man hat vielleicht ja so ein, zwei Shootings, wo man sagt, ja.
Definitiv. Also was das Schöne ist, mich hat zum Beispiel gerade heute noch, hat mich jemand angerufen und gesagt, hat Anfrage für ein Fotoshooting gestellt und sagte auch, eine Freundin hätte mich empfohlen. Und dann haben wir kurz gesprochen und dann sag, wer hat mich denn da so lieb empfohlen? Und dann sagte sie mir den Namen und ich wusste direkt, wie das Pferd hieß, es war ein Pferd in dem Fall, ich wusste direkt, ich sehe mich dann noch in der Wiese stehen und dieses Pferd fotografieren. Also es ist wirklich ganz oft, ich glaube, das ist dieses Herzblut, was da drin steckt, dass wirklich so ganz, ganz oft mir die Tiere so im Kopf bleiben. Also ich weiß wirklich bei ganz, ganz vielen noch den Namen, wo wir waren, wo ich gestanden habe, was es ausgemacht hat. Also das ist tatsächlich sehr oft. Und dann gibt es welche, die sich darüber hinaus halt noch einen Schritt tiefer irgendwo verankern. Ich habe vielleicht zwei Beispiele dazu. Ich habe eine Hündin das erste Mal fotografiert, Ende 2014. Eine Berner Sennhündin. Und die habe ich fotografiert und das war ein Shooting, das ging so ins Herz. Und das ging der Besitzerin genauso. Und die ist, in den Jahren danach, 7, 8 Mal noch, hat die nochmal ein Fotoshooting bei mir gebucht, weil sie sagte, Ich möchte immer mit dieser Hündin. Ja.
Mhm.
Ja. Ich möchte nochmal an eine andere Örtlichkeit. Die ist älter geworden, die ist dies, die ist jenes. Und also nicht nur deswegen. Also dieses erste Shooting selber, das ist mir so tief ins Herz gegangen, werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und ich habe auch noch ein Bild, das habe ich sogar live, das kann ich noch einmal zeigen. Also das Traurige war tatsächlich, dass diese Hündin letztes Jahr leider verstorben ist.
Und, ach Gott.
Ja, sie war schwer krank und also jeder Tag war eigentlich schon geschenkt und dass sie dann tatsächlich doch so alt geworden ist, war wirklich.
Das scheint dich dann aber auch als Fotografin. Das ist ja jetzt noch nicht mal dein eigener Hund, aber es ist irgendwie, du bist ja dann auch schon betroffen, wenn da was passiert.
Absolut, absolut. Also ich weine da auch mit und es ist.
Ach Gott. Ja, schnappt sie die Sonne. Ja. Ja, you light up my life. Ja, wunderschön.
Das war mehr oder weniger unbewusst. Also ich habe es geschrieben, ohne überhaupt zu wissen, wie wichtig, was heißt ohne es zu wissen, ich habe es irgendwo in mir gespürt, wie wichtig Mensch und Hund sich zueinander sind, wie die einfach zueinander gehören. Und sie hat mir hinterher, die Besitzerin hat hinterher zu mir gesagt, das ist so, du hast das so getroffen, du hast das so erwischt. Und das sind so Momente, die mir besonders ins Herz gehen und bleiben. Und das ist, das habe ich zum Glück häufiger, dass wirklich die Hundebesitzer und Pferdebesitzer sagen, du hast meinen Hund, mein Pferd so getroffen, wie es ist. Aber hier war es wirklich extrem bei ihr. Und
Ja, du hattest noch du hattest gesagt, zwei Beispiele wolltest du es geben. Wahrscheinlich das andere Pferd, vermute ich jetzt mal. Ich weiß es nicht.
Nein, erstaunlicherweise nicht. Und zwar ist ja hier der kleine Dackel, der jetzt zwischendurch so ein bisschen grummelig neben mir liegt, weil er sagt, mit wem sprichst du? Da geh doch lieber mit mir nach draußen. Diesen kleinen Dackel habe ich nur, weil ich fotografiert habe. Und zwar bin ich über drei...
Fotografiert hast? Oder wie meinst du das jetzt?
Ja, also aber noch nicht mal indirekt. Ich habe quasi den Welpen von einer Freundin von seiner Züchterin fotografiert. Als Fotoidee, die ich hatte. Und dann habe ich diesen kleinen Welpen fotografiert. Und dann war die Besitzerin von dem Welpen war so angetan von den Fotos, dass sie ihrer Freundin einen Gutschein für ein Fotoshooting geschenkt hat bei mir. Und dann kam die Anfang Mai 2015 für ein Fotoshooting zu mir und sie kam mit zwei Dackeln. Und ich bin ja eh Dackel-Fan, muss ich ja zugeben. Also ich liebe alle Hunde, alle Pferde, aber so Dackel, die machen irgendwie so ein bisschen mehr Herzklopfen noch. Und dann kamen die mit ihren zwei Dackelhündinnen und dann stieg die eine Hündin aus dem Auto aus, lief auf mich zu und dann sag ich, die behalte ich, ne? Also die ist so, das war mein Hund irgendwo so. Ich weiß nicht. Und die saß auch während des Fotoshootings, saß sie bei mir auf dem Schoß und die Besitzerin sagte auch irgendwie, ja, die ist zwar menschenbezogen, aber das ist jetzt schon extrem. Und dann war es wirklich, also mein Herzhund. Und dann hieß es so im Laufe des Shootings, also es waren Mutter und Tochter, die bei mir so angedockt hatte, war die Oma, also nein, die Oma war sie da noch nicht, sondern die Mama. Und dann hieß es so im Laufe des Shootings, dass die Tochter von diesem Herz, das, was auf mich zugekommen ist, bald Welpen bekommen sollte. Und ich habe nur gesagt, da komme ich aber, ne? Zum Foto. Anja weiß, was kommt.
Aber ich kann es mir denken, ja.
Ja, du sagst immer, wir sind welpenresistent.
Genau,
welpenresistent. Ja. Ich habe auch gesagt, ich bin welpenresistent. Ja, aber da kam dann ein Welpe, der hat gesagt, nee, das ist mir egal. Das tut
doch nicht. Und ja. Er hat dich eines Besseren
belehrt. Genau, und er hat mich tatsächlich eines Besseren belehrt. Und es war sowas von lieber auf den ersten Blick. Und du musst dir das vorstellen, ich kam da rein, es war Hochsommer. Die Jalousien war drunter, es war also relativ dunkel in dem Raum und ich bekam diesen Welpen irgendwo, oh, guck mal hier und so und es war sowas von Liebe aufs erste Gefühl, das war unfassbar und dann hieß es, ja und so und ich sage, es geht nicht, ich schaffe das nicht, ich Hund und Welpe und dann, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, wo war ich nur so dran und dann war ich dann, klar, habe ich die Welpen dann natürlich fotografiert und hat der kleine Mann mich einfach nicht losgelassen. Und dann habe ich hier alles umgeschmissen und geguckt, wie kriege ich das zeitlich alles geregelt, wer nimmt den Hund, wenn ich ihn mal gar nicht mitnehmen kann und sowas und alles geregelt. Und es war echt eine Wackelzeit von 3 oder 4 Wochen. Und dann hieß es, okay, alles ist in trockenen Tüchern, dieser Hund wird meiner und der liegt jetzt neben mir. Und ich bin da so dankbar für und das ist natürlich, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, weil es mich halt auch zu meinem Seelenhund.
Also durch die Fotografie ist Kap dein Seelenhund zu dir gekommen.
Genau, genau, genau. Also ohne Fotografie, ohne auch dieses Fotoshooting selber, wo ich sagte, ich habe diese Fotoidee, ich will die umsetzen und sowas, hätte ich überhaupt nie diese Menschen kennengelernt, die das später möglich gemacht haben, dass er überhaupt den Weg zu mir findet. Und
ja, das ist schön. Ja. Du hattest vorhin mal kurz, ganz kurz, nur den Bereich Tierschutz angesprochen. Was machst du für den Bereich Tierschutz und Fotografie? Also wie kommen die beiden Sachen zusammen?
Ich engagiere mich für den Tierschutz. Ich habe immer gedacht, ich habe so irgendwann mal einen kleinen Hof mit aussortierten Ponys und Hunden und keine Ahnung was. Habe ich leider nicht. Meine Nachbarn würden mir was erzählen, wenn ich einen Pony im Garten stellen würde. Es lässt sich tatsächlich verbinden mit der Fotografie, denn ganz viele Hunde, also es sind wirklich speziell Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, die ein neues Zuhause suchen, die sind tatsächlich sehr unvorteilhaft fotografiert, weil natürlich die Stärken der Menschen, die diese Hunde zu sich nehmen, woanders liegen. Oder es ist tatsächlich dieses Handyfoto, wo der Hund sagt, oh Gott, komm mir nicht so nah, ich will das nicht.
Ja, verstehe.
Und an der Stelle komme ich ins Spiel. Also ich sage, du, ich komme von außen, ich halte auch extrem viel Abstand, weil es ist leider so, die meisten Hunde, die im Tierschutz gelandet sind, die sind haben eine schlechte Vergangenheit, sind schlecht behandelt worden, haben per se erstmal Angst, wenn dann ein Fremder kommt, vor allem wenn der so eine Kamera dann hat, dann sagen die erstmal, will ich nicht, geh weg. Und ich fotografiere dann diese Hunde, damit die, es geht ganz viel übers Internet, wo die dann vorgestellt werden und das tatsächlich, wir festgestellt haben, dass gute Fotos die Vermittlungschancen massiv erhöhen, weil ein gutes Foto natürlich den potenziellen Neubesitzer da einfach ein zweites Mal gucken. Oh, was ist das denn? Ja. Und dann, der guckt dann eher hin, als wenn es ein Foto ist, was vielleicht schlecht ausgeleuchtet ist, wo der Hund
wo der Hund einfach nicht vorteilhaft getroffen ist.
Genau, wo er, oder auch einfach nur unvorteilhaft getroffen. Natürlich gibt es auch so Bilder, die Mitleid erregen, da sitzen die im Zwinger und gucken oder so herzerwärmend raus. Natürlich, das sind auch Bilder, aber wer jetzt so mehr rational entscheidet, gebe ich einem Tierschutzhunden zu Hause und der stolpert über ein Bild, wo er sagt, boah, wie ist das denn, der ist aber süß. Oder natürlich, es soll ja auch realistisch sein. Ich möchte in den Bildern auch abbilden, wie ist der Hund? Wie groß ist der? Ist der eher langes Fell, kurzes Fell, hell, dunkel? Das ist einfach bei dem potenziellen Besitzer Klick machen, der sagt. Und da arbeite ich mit, ich werde von Vereinen dann angeschrieben, aber auch von privaten Pflegestellen. Also mir ist halt wichtig, ich möchte halt nicht für Menschen fotografieren, die sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Hund, ich verklicke ihn jetzt über eBay Kleinanzeigen, da bin ich raus. Das ist,
verstehe.
Ein Hund schweren Herzens abgegeben werden muss, weil, die Besitzer gestorben sind, der Hund ist erstmal bei der Tochter, die muss aber eigentlich arbeiten und sagt, mir zerreißt das Herz, ich muss irgendwie sehen, dass ich diesen Hund vernünftig in ein neues Zuhause vermittelt bekomme. Auch dann springe ich ein. Aber es ist wirklich zu 95% Tierschutz, die sich dann der Hunde angenommen haben, die entweder aus dem Ausland gekommen sind oder tatsächlich irgendwo wirklich tatsächlich ins Tierheim gegeben worden sind, weil keine Lust mehr, keine Zeit mehr, überfordert oder sonst irgendwas. Also die wirklich auf Wegen in den Tierschutz gefunden haben. Ich meine, es ist nicht, heißt nicht umsonst Tierschutz. Also
die, ich verstehe. Das heißt, diese Fotografie machst du dann ehrenamtlich für die Tierschutzhunde?
Absolut.
Das heißt also, die Tierschutzvereine können sich dann bei dir melden.
Genau. Genau.
Dann stimmst du mit denen einen Termin ab, fährst dann zum jeweiligen Tierschutzverein hin und fotografierst dann dort die Hunde honorarfrei, also auf ehrenamtlicher Basis, dass die halt eine gute Vermittlungschance haben.
Ganz genau, so läuft das. Und auch für diese Hunde gilt, ich gucke natürlich auf der einen Seite, dass ich meine Kosten etwas in Grenzen halte, also sprich, wenn es sehr weit zu fahren ist oder mehrere Hunde sind, dann sage ich, wollt ihr zu mir kommen, dann habe ich nicht so viel Fahrerei. Oder kann es vielleicht auch spontaner nochmal irgendwo unterbringen, dann kostet es mich vielleicht nur eine halbe Stunde Zeit, erstmal das Fotografieren. Und ich sage, ich kann heute Abend, wenn es dunkel ist, die Bilder bearbeiten. Oder wenn es jetzt aber Hunde sind, die sagen, oder wo die Pflegestelle oder der Verein sagt, der hat solche Angst vorm Autofahren, ja, dann fahre ich da natürlich auch hin. Also das ist immer eine Absprache individuell. Und das war nämlich genau das, wo du jetzt eingehakt hast. Und zwar hatte ich vor, ich glaube, das war Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres, eine Anfrage, einen Hund zu fotografieren, der sehr ängstlich war, wo die auch sagten, nee, Autofahren, nee, und das macht er alles nicht so. Und da haben wir also tatsächlich ganz bewusst entschieden, dass ich den Cup mitnehme, weil der Cup wirklich völlig entspannt daneben hergelaufen ist, wo wir auch gemerkt haben, dass dieser kleine, sehr ängstliche Hund einfach dadurch, dass ein zweiter Hund bei war, dann viel entspannter war. Und der Cup, dadurch, dass er es auch kennt, ist meist so irgendwie an mir, an meinem Gürtel mit der Leine fest, ist dann bei mir und alleine, dass ein zweiter Hund bei ist, das macht die Situation für diesen Tierschutzhund, der da einfach ängstlich ist, der mit Menschen erstmal wenig gute Erfahrungen gemacht hat, der ist da wesentlich entspannter, weil er einen Hund dabei hat, der sagt, ja, aber der hat ja keine Angst, da muss ich auch keine Angst haben. Und dann ist der Cup sozusagen da auch mein Assistent an der Stelle.
Du bist ja jetzt neben dem Bereich der Fotografie auch als Autorin, als freie Autorin tätig. Du hast ja selber schon mehrere Bücher herausgegeben. Das würde ich jetzt ganz gerne nochmal ansprechen. Natürlich schon rund um die Fotografie. Und mir ist da im Hinterkopf das Kompendium der Tierfotografie. Das heißt, kannst du bitte mal was zu diesem Buch sagen? Ist das was für Einsteiger? Weil das Problem ist ja immer so ein bisschen, das hatte ich ja vorhin rausgehört, die Technik. Und sich selber die Technik beizubringen, also beziehungsweise so, ich sag mal, aufzuschreiben, dass das ein Laie versteht, ist ja auch immer so eine Sache. Oder sagst du, nee, das ist eher ein Buch schon für Semi-Profis oder für Einsteiger oder für Leute, die nur reinschnuppern möchten. Was habe ich mir unter dem Kompendium vorzustellen?
Also das richtet sich tatsächlich an Einsteiger, also an die Einsteiger, die motiviert sind zu sagen, ich möchte jetzt wissen, nämlich genau die Frage, die du vorhin gestellt hast mit dem, wie bekomme ich das jetzt so hin, dass der Hund in den Blumen sitzt und nur der Hund ist scharf und die Blumen drumherum sind unscharf. Also dieses einfach, ich will das und ich möchte lernen, wie mache ich das. Und für die auch wirklich, die sagen, ich habe da keinen Plan von, ich möchte das jetzt einmal vernünftig erlernen, nachlesen, vernünftig erklärt haben. Also es ist tatsächlich so, dass sich das wirklich an Einsteiger richtet. Ja. Da aber, wie gesagt, der Stoff nicht so, ja, nicht mal eben in drei Sätzen erklärt ist, muss die Situation da sein und genau an die richtet sich das. Also der Profi wird sagen, weiß ich doch. Ne? Deswegen, also ist es für Profis eher weniger, aber für diejenigen, die sagen, jetzt habe ich hier so eine digitale Spiegelreflexkamera, ich kann da so eine Blende einstellen, ich kann irgendwas mit der Brennweite machen und so. Ja, aber was mache ich denn jetzt wofür? Und genau da greift eben das Kompendium ein. Ich habe hab mir das mal als PDF aufs Tablet gespeichert. Einfach,
das heißt, Entschuldigung, dass ich dich da unterbreche. Das heißt, das Kompendium ist elektronisch, als E-Book sozusagen.
Genau. Also ich habe das nicht drucken lassen, weil ich sagte, wir haben, also erstmal kann ich so auch, ich sag mal, den Aufwand einfach ein bisschen geringer und kann es dementsprechend auch ein bisschen günstiger anbieten. Und
das heißt, ich könnte es mir ja auch als, wenn ich das richtig verstehe, auf meinen Handy ziehen und wenn ich unterwegs mal nachschlagen will, muss ich kein Buch mitnehmen, sondern habe das dann sozusagen auf meinem Handy und kann mal eben, wie war das mit, was hattest du gesagt, ISO und Belichtungszeit oder so, das kann man ja dann nachschauen.
Ganz genau. Also man kann das tatsächlich sich aufs Handy holen, kann dann zwischendurch mal einmal nachschauen, gerade wenn man vielleicht mit viel Ruhe und Zeit nach draußen geht, um zu fotografieren, sagen, aber wie mache ich das denn jetzt und warum passiert jetzt das und wie mache ich das? Und dann, wenn man sich das jetzt, ich habe das jetzt mal hier auf dem Tablet. Jetzt so sieht's von
vorne. Ja, das ist der Cup, ja?
Genau, das ist der Cup. Der Cup durfte das Cover zieren. Und ich habe zum Beispiel, ich habe das so gemacht, ich halte das jetzt nur mal als Beispiel rein. Ich weiß nicht, ob man
sieht. Ein bisschen weiter in die Richtung. Ich habe nach da. Genau, ich glaube nicht, das ist ein bisschen sehr weit. Noch ein bisschen mehr in die Mitte. Ja, jetzt sieht man es besser. Also da ist ein Pferd.
Genau.
Und ein Hund.
Genau.
Und da steht was drin.
Genau.
In den Bildern.
Genau. Man kann es jetzt, glaube ich, nicht erkennen. Und zwar, das ist das, was ich vorhin kurz angesprochen habe, diese sogenannten EXIF-Daten.
Also wie du das Bild aufgenommen hast, sozusagen.
Genau.
Das war das, ne?
Ja. Genau. Wie habe ich das Bild aufgenommen? Das heißt, also ich bin kein Fan davon, generell ein Bild nachzubauen, indem ich die gleichen EXIF-Daten benutze, weil es ist nie, selbst wenn, ich sag mal, ich jetzt hier dieses Bild mit den und den Daten gemacht habe und jemand geht hin und macht genau, will genau dieses Bild machen, die Sonne steht vielleicht ein Ticken anders, der Hund hat eine Ticken andere Farbe, der Baum, der da steht, ist vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen größer, schon sieht es anders aus. Für mich ist es wirklich exemplarisch zu lernen und so gewisse Werte, die bewegen sich auch immer in so einem bestimmten Normbereich. Und deswegen habe ich so die Daten einfach mal beigeschrieben, damit man sich das so ein bisschen verinnerlichen kann. Mit welchen Belichtungszeiten arbeite ich, mit welchen Blenden arbeite ich? Und da ist nicht viel Spielraum. Also das ist wirklich...
Ja, aber es ist ja schon eine Hilfestellung, wenn man sieht, also ich gehe jetzt mal davon aus, es wird wahrscheinlich auch Bewegungsfotos geben.
Genau.
Das heißt, da sind die Daten, also diese EXIF-Daten natürlich anders. Und
ich habe zum Beispiel hier mal, hier unten dieses Pferd.
Ja, dein Pferd, ja.
Genau. Der ist sehr flink unterwegs. Das sieht man auch, also wenn man sich da zum Beispiel mit auseinandersetzt.
Ja, die müssen ja anders sein als jetzt zum Beispiel, also die Daten von dem Pferd, was sich bewegt, müssen ja anders sein als von dem Pferd, was daneben steht, das steht.
Genau.
So kann man sich das ja verinnerlichen.
Genau, ich hatte jetzt gerade so einen kleinen Denkfehler. Ich habe gerade gesagt, man kann es lesen, aber dadurch, dass es sich ja
spiegelt. Nein, es spiegelt sich
klar, ja. Genau, geht es nicht. Also ich habe zum Beispiel, ich habe hier so ein Kleinpferd fotografiert, was so zwischen Bäumen steht, bei eher trüberem Licht.
Ja.
Das nur mal als Beispiel. Wenn man es hinterher liest, wird man vielleicht verstehen, was ich mit diesen Belichtungszeiten meine. Da habe ich eine Belichtungszeit, habe ich die Sekunde durch 400 geteilt, also ein 400stel, weil dieses Pferd da ruhig steht. Und dieses, was ich gerade zuerst gezeigt habe, dieser Fuchs, der da so auf die Kamera zugerannt kommt, da habe ich die Sekunde durch 2500 geteilt.
Ach ja, das ist schon eine andere Hausnummer.
Das ist ein Unterschied, ne? Ich hatte an dem Tag jetzt auch also sehr, sehr helles Licht. Also ich konnte auch quasi diesen Sensor kurz belichten, also quasi einmal kurz dick machen und
es ist trotzdem hell genug dann.
Also genau, und es ist trotzdem genug Licht draufgefallen, damit das Pferd hell genug ist.
Ne? Aber wie diese ganzen, ich nenne das jetzt einfach mal Komponenten, wie diese ganzen Komponenten sozusagen zusammenspielen, das erfährt man dann in dem Kompendium.
Genau.
Einmal tatsächlich, weil man es nachlesen kann.
Genau, ich halte das.
Das sind Kreise.
Genau. Ah, das sind die Blenden.
Da habe ich jetzt okay.
Wie ist so eine Blende aufgebaut und ja, habe dann ja ganz, ganz viele Beispiele noch drin. Ist zum Beispiel dieses Bild, was ich gerade gezeigt habe.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Genau, das ist aus dem Buch, ne?
Genau. Das ist auch da drin. Da wird halt auch erklärt, mit welchen Einstellungen hatte ich da gearbeitet und warum und welche Gedanken mache ich mir dazu.
Also das heißt, du sagst jetzt gerade, es ist erklärt. Das heißt, es ist das Foto. In dem Foto ist dieser kleine Kasten, wo du halt diese ganzen Zahlen, sage ich mal, drin hast. Und in dem Text selber, also in dem Lestext, in dem Fließtext, ist nochmal erklärt, warum du das gemacht hast. Ah, jetzt, super. Genau.
Also
super.
Das ist tatsächlich, weil, um das einmal zu erklären, dazu ist das Thema, finde ich persönlich, einfach zu komplex. Wenn ich einmal sage, da sagst du,
wie war das nochmal?
Genau. Ja. Deswegen wiederhole ich das gerne und ich gehe halt auch so ein bisschen auf diese Modi ein, das hatten wir gerade gar nicht gehabt. Es gibt auf dem Weg zum manuellen Modus, wo ich alles einstelle, gibt es auch noch so halbautomatische Modi. Da gehe ich auch nochmal drauf ein im Kompendium.
Das heißt, für Einsteiger, die sich jetzt eine Spiegelreflexkamera gekauft haben und die halt gerne aus diesem Automatikmodus raus möchten, weil du sagst, der ist nicht unbedingt empfehlenswert. Für den Anfang, die ersten Aufnahmen ist es okay, aber dann sollte man halt selber in die richtige Fotografie gehen. Für die Leute ist das also ideal, weil die einfach da nachlesen können, Beispielbilder sehen, wie es denn zu machen ist und das tatsächlich selber an ihrer Kamera dann einstellen, sage ich jetzt.
Genau, genau, genau. Ich schule halt einfach, oder ich versuche zumindest mit dem Compendium so ein bisschen Sensibilität zu schulen, mit welcher Belichtungszeit, mit welcher Blende, mit welcher Brennweite sollte ich arbeiten, um die und die Ergebnisse zu bekommen. Das ist tatsächlich eine Übungssache. Ich mache das mittlerweile automatisch, aber jetzt auch zum Glück nicht erst seit gestern, weil wenn ich jetzt sagen würde, man braucht 10 Jahre, um das zu lernen, dann würde ich wahrscheinlich jeden, der anfangen will zu fotografieren,
abschrecken.
Nein, also es geht immer schneller mit der Zeit und man ist auch einfach mit den Fingern schneller im Einstellen. Und ich stelle ja auch während des Fotoshootings, stelle ich um, dann gucke ich und dann, also ich bin da immer mit den Fingern irgendwie an der Kamera und stelle irgendwas um, weil ich sage, ach, das war es noch nicht so ganz und hier nochmal ein Ticken mehr, da ein Ticken weniger. Also ich bin da ständig dran. Und je automatischer in meinem Kopf passiert, was ich wie einstellen muss, desto schneller habe ich das natürlich. Und das ist eben einfach die Sache in der Tierfotografie. Man muss halt einfach schnell sein, weil wie oft habe ich Situationen, da guckt der Hund genau so oder macht genau so. Ich kann dem Hund nicht sagen, kannst du das nochmal so machen wie eben, da sagt der Hund. Ne?
Ja, das verstehe ich. Das heißt, man kann sich das Kompendium praktisch bei dir kaufen, wenn man das möchte. Also unsere Zuschauer könnten sich dieses Kompendium kaufen. Wenn die jetzt aber trotzdem Fragen hätten, weil ein Buch ist gut, ich bin Verfechter des Lesens, keine Frage, das weißt du, aber man kann nicht alles durch Lesen vielleicht erklärt bekommen, vielleicht muss man manches auch tatsächlich wirklich gezeigt bekommen. Können die sich dann auch an dich wenden? Machst du auch so eine Art, ich sag mal, ja, wie heißt es in Neudeutsch, Coaching, dass die Leute sich an dich wenden können? Ich meine, jetzt in der aktuellen Zeit ist es ja sehr viel online. Vielleicht geht es aber auch, wenn es denn wieder erlaubt ist, im 1:1 tatsächlich realen Leben. Bietest du das auch an?
Ja, das biete ich auch an. Also ich biete mittlerweile wirklich diese individuellen Einzelcoachings an, weil ich festgestellt habe in der Gruppe, jeder steht auf einem anderen Wissensstand und es ist unheimlich schwierig, dass jeder für sich das Maximum mitnimmt. Darum habe ich gesagt, ich gehe auf diese Einzelcoachings, ich biete verschiedene Bausteine an. Also es ist wirklich total individuell. Wir können zum Beispiel nur Hundefotografie, nur Pferdefotografie machen. Wir können Action draußen, weil jemand sagt, ja, so, ich weiß das alles, aber es hapert noch an diesen Bewegungsbildern. Das biete ich also auch an. Also, dass man sich da einfach meldet. Und was ich dann auch immer gerne mache, ist, dass ich vorab ein persönliches Gespräch einfach führe, um ja so eine Bedarfsanalyse quasi zu machen. Wo stehst du? Wo willst du hin? Können wir das erarbeiten? Und auch, wie lange bräuchten wir, um das zu erarbeiten? Weil ich bin da gerne individuell in dem, was ich anwähle. Ich sage, komm, wir machen das so, wir treffen uns, weil vielleicht jemand hier aus der Nähe kommt, wir treffen uns jetzt hier einmal 2 Stunden, dann nächste Woche nochmal 1 Stunde, dann nochmal 1 Stunde. Dann bist du wirklich, hast du intensiv ganz viel gelernt. Ich habe aber auch schon Leute gehabt, die kamen aus Schleswig-Holstein für 2 ganz intensive Tage hier runter, wo ich dann auch selber merkte, also das brauche ich dann auch erstmal wieder Erholungszeit, weil da stecke ich auch alles rein. Also wir waren da, glaube ich, fast 24 Stunden unterwegs und sind gefahren, haben fotografiert. Ich organisiere das dann auch, dass die Models, die tierischen, dann da sind, dass es passt, dass dann die entsprechenden, dann war jemand da, die sagte, hey, es klappt alles soweit, also schwarze Hunde, ja, das geht, aber das muss ich auch nicht. Natürlich hatte ich einen schwarzen Hund da, ne? Also klar, überhaupt gar keine.
Okay, das heißt, so wie deine Fotografie sind auch die Coaching tatsächlich ganz individuell auf die Bedürfnisse und, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch auf die potenziellen Zeiten, ne? Entweder 2 intensive Tage oder vielleicht auch nur 1 intensiver Tag oder wenn der Kunde, sage ich jetzt einfach mal, nur 3 Nachmittage kann. Also das heißt, da können die sich auch gerne an dich wenden, wenn da Bedarf besteht.
Genau, genau, genau. Also ich habe natürlich so ein paar Pakete so grob zusammengeschnürt, aber einfach nur, dass man sich eine Vorstellung machen kann, was geht. Und im Prinzip muss man einfach nur drüber reden und überlegen, wo hakt's und welche Möglichkeiten habe ich. Und dementsprechend schuster ich das immer gerne wirklich absolut individuell zusammen.
Super, jetzt möchte ich gerne noch einmal, du hattest uns vorhin dieses schöne You Light Up My Life.
Ja.
In dem Buch gezeigt. Ja. Weil ich hatte ja schon gesagt, du bist auch freie Autorin, hast Bücher rausgegeben. Also einmal das Kompendium der Tierfotografie, das hattest du uns ja schon jetzt gerade gezeigt. Mhm. Du hast aber noch zwei wunderschöne Bildbände herausgegeben. Einmal das Fellherzenbuch und einmal das Glückspfotenbuch. Kannst du uns die vielleicht mal ganz kurz zeigen, wie die ausschauen?
Ich versuche das mal, ob ich die parallel nebeneinander bekomme, sonst mache ich es einzeln.
So. Da müsstest du jetzt wahrscheinlich tatsächlich ein Stückchen zurück, damit die Kamera beides... Ja, und jetzt kannst du sie nebeneinander halten.
Ja, ich sehe es. Ich sehe das Bild immer nur so klein.
Genau, also das heißt, das mit dem Grünen, das ist das Fellherzenbuch.
Genau, das ist das Fellherzenbuch, ganz genau.
Ja. Und dann ist das Neuere, das Glückspfotenbuch.
Das ist das Glückspfotenbuch.
Das heißt, das sind aber jetzt schon richtig, das sind richtige Bildbände. Also Bildbände, ja, wie ich sie auch in der Bücherei bekomme, also richtig dick gebunden.
Das ist auch schon richtig, richtig stark geworden, das Buch. Das Fellherzenbuch, das war das erste, was rauskam. Das hat, ich glaube, 84 Seiten.
Ja.
Und Glückspfoten ist ziemlich genau 4 Jahre später rausgekommen. Ich muss dazu sagen, also Fellherzen ist rausgekommen. Da sind noch die Fotos drin, die in dem Shooting entstanden sind, wo ich Kaps Oma und Mama kennengelernt habe. Die sind da noch mit drin. Ich glaube, die letzten Fotos oder die aktuellsten Fotos sind die, die ich am Tag nach dem Jetzt hast du mich erwischt.
Ich wollte dich nicht
verbinden, Liebes. Geplant. Hier ist gar nichts geplant. Es ist tatsächlich so, dass
Was suchst du denn?
Dieses Bild habe ich gesucht.
Das heißt, das ist Kaps
Männer und Oma. Ganz genau, ganz genau. Und es ist ich glaube, Mitte August erschienen und Kap kennengelernt habe ich, ich glaube, eine Woche später. Das heißt, das Buch ist so quasi vor Kap entstanden.
Ja.
Und dann ging es weiter. Und wenn ich dann überlege, was sich dann hier drin getan hat,
in diesen nochmal ein bisschen höher. Ja, das ist Kap. Ja, auch wunderschön.
Genau, in diesen 4 Jahren, die der Kleine dann bei mir war und was ich hier dann, also was ich dann getan hat und das wollte ich vorhin sagen, es war dann tatsächlich so, dass ich dieses Foto zum Beispiel und das auch nochmal zu deiner Frage.
Ja.
Ja, man sieht es nicht.
Sonnenuntergang, also Hund.
Sonnenaufgang ist es, aber man sieht es nicht genau, alles gut. Das Foto, und das ist zum Beispiel, weil du mich vorhin gefragt hast, das Foto ist entstanden nach dem Tag, als ich Kap kennengelernt habe. Das sind solche Dinge,
die vergisst man nicht.
Die sind so drin.
Und
das heißt, ich habe dann mit diesem Fotoshooting angefangen, das Buch aufzubauen, weil da ging es für mich weiter. Also es war tatsächlich so, dass das so ein neues Kapitel in meinem Leben war und sich darauf das Buch aufgebaut hat. Und dieses Buch hat ich glaube, das hat um die 200 Seiten. Also das
200? Ist, okay. Also diese beiden Bücher gibt es auch nur bei dir zu beziehen. Das heißt, jeder, der daran Interesse hat, unter dem Video werden wir nachher auch noch deine Webadresse und die Kontaktdaten natürlich mit verlinken, der kann sich dann auch bei dir melden, richtig?
Genau. Also die Bücher sind, wie du schon sagtest, tatsächlich natürlich auch gebunden. Also das Kompendium wäre als E-Book, damit man es auch schön auf dem Handy und sowas dabei haben kann. Und die sind tatsächlich gebunden. Also die sind ein Schmuckstück fürs Bücherregal. Oder man kann die, ich habe es jetzt nur hier liegen, ich habe die gerne auch auf so einer Staffelei stehen. Dann habe ich so die quasi die
Buch
stehen. Oder ich habe es aufgeschlagen auf der Staffelei, blätter mal immer rum.
Es ist die sind einfach schön zum Anschauen immer wieder. Ja.
Und es ist halt kein reiner Bildband. Ich habe halt zwischendurch auch gerne mal
was geschrieben.
Ja. Und es ist tatsächlich auch immer was über die abgebildeten Tiere. Also es ist so, es erzählt so aus den Shootings selber so ein paar Momente und ja, also wer jetzt auch noch dieses Shooting selber so noch nicht erlebt hat, den nehme ich damit auch so ein bisschen mit, um zu sehen, ja, was passiert denn da so? Und das ist, jedes Shooting ist so ein kleines Abenteuer, man geht spazieren wie so eine Gassi-Runde, die man wirklich so festhält, egal ob jetzt fotografisch oder als Video oder wo man immer wieder sagt, ja, die und die Gassi, und da waren wir doch da und haben wir doch da und so. Und so ist jedes Fotoshooting für sich und das, deswegen ist es kein reiner Bildband, sondern ich habe also auch sehr, sehr gerne was dazu geschrieben.
Ja, und jetzt haben wir natürlich für unsere Zuschauer, ich darf es ja jetzt verraten, ein ganz, ganz tolles Leckerchen. Und zwar, magst du uns verraten, was du für unsere Zuschauer noch als Leckerchen hast?
Gerne, gerne. Also ich hab echt, muss ich sagen, weil das ist ja so ein bisschen, die Bücher sind ja so ein bisschen so, auch so ein bisschen mein Baby, muss ich sagen. Ich habe überlegt und ich habe auch so ein bisschen mit mir gehadert. Also nein, gehadert ist zu hart, aber ich habe echt überlegt, sollst du das und wie ist das mit den Leuten, ne, die es lieber in der Hand halten. Aber ich habe gesagt, für die, die schnuppern wollen, die sich keine Vorstellung machen können, ich werde dieses Buch...
Das Fellherzen, hältst du das gerade bitte noch mal einmal ein bisschen...
Genau.
Etwa ein Stückchen zurück und etwas höher. Noch ein Stückchen höher. Perfekt.
Das ist perfekt, Liebe. Genau, das ist das Fellherzenbuch, der Barney. Das ist nämlich auch ganz süß. Das ist der Barney hier vorne drauf. Den habe ich.
Also du kennst jeden, den du fotografiert hast.
Nein, das Schöne ist, dass dieses Foto von dem Barney im Rahmen dieses Buches entstanden ist. Und der Barney, der gleiche Hund ist, der das Glückspfotenbuch eröffnet.
Ach, das ist ja schön. Das heißt, es ist auch immer wieder
im Kreis. Ganz genau. Aber gut, ich will jetzt auch die Folterspannerei nicht länger machen. Ich werde also dieses Fellherzenbuch als E-Book für alle, die das hier gesehen haben und es haben möchten, kostenlos zur Verfügung stellen.
Ach, das ist
ja schön. Runterladen.
Das heißt, Sie können sich dann, also wir werden auch unter dem Video, ich zeige einfach noch gleich mal unter das Video, dass die Leute das wissen. Das heißt, da geben wir dann an, wo Sie sich melden können, wenn Sie möchten. Dann melden Sie sich und bekommen dieses Fellherzenbuch. Ach, da ist gerade der Rookie. Mein Hund ist gerade mal eben hochgesprungen. Das heißt, das Fellherzenbuch bekommen unsere Zuschauer dann von dir kostenlos als E-Book, als Download nennt man das, glaube ich.
Genau.
Es gibt einen Link und da kann man sich das Buch dann kostenlos sozusagen herunterladen.
Ganz genau. Man kann sich das runterladen, man kann sich das speichern aufs Tablet, dann kann man es auch so ein bisschen größer angucken. Also es wird es natürlich nach wie vor als gedruckte Ausgabe geben. Wenn jetzt jemand hinterher sagt, ja, aber so auf dem Tablet ist ja auch irgendwie doof, kann er sich auch melden, aber das blendest du sowieso alles ein. Aber dieses E-Book ist auch mit nicht irgendwie, kommt auch keine...
Deine Rechnung nach einer Woche.
Nein. Also das möchte ich tatsächlich, jetzt gerade auch, du hast es vorhin kurz angesprochen, gerade zu Zeiten wie den jetzigen, denke ich, sollten wir alle ein bisschen zusammenrücken. Und ich sage jetzt, also es ist mir echt nicht leicht gefallen, weil ich sage, das E-Book und ich weiß nicht und so. Aber nein, ich möchte das gerne als E-Book und wer dann sagt, ich mag das, ich möchte das gerne gedruckt haben, der kann es dann auch gedruckt bekommen. Aber als E-Book gibt es das jetzt wirklich tatsächlich kostenlos und den Link teilst du mit.
Super. Liebes, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast, dass du die Fragen, die ich hier doch reichlich hatte, wirklich auch beantwortet hast. Ich hoffe, unsere Zuschauer, ich grüße euch da draußen, habt wieder mit viel Freude zugehört. Ihr habt gehört, wenn ihr noch Fragen an die Nadine habt, ihr könnt euch jederzeit gerne bei ihr melden. Das Leckerchen habt ihr auch erfahren. Das ist das kostenlose E-Book Fellherzen. Unter dem Video werden wir alle Daten für euch dann bereithalten, wo ihr das bekommt. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, Nadine. Und wir sehen uns bestimmt nochmal zu einem anderen Video. Und euch da draußen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.